danke. Ich möchte ein bisschen anders anfangen, vielleicht ein bisschen poetischer und uns in diese Thematik hineinführen mit ein paar Gedanken. Es gibt einen Ort, es gibt in uns einen Ort, der größer ist, als wir oft wahrhaben wollen. Ein Ort, an dem sich alles sammelt. Freude und Angst, Sehnsucht und Erinnerung, Hoffnung und das, was uns nicht loslässt. Dieser Ort, er kann weit werden, er kann sich öffnen für Menschen, für Schönheit, für das Leben. Er kann lieben, großzügig, hingebungsvoll, fast verschwenderisch sein. Und doch ist da auch diese andere Bewegung. Ein leises Ziehen, ein kaum hörbares Drängen, ein noch nicht genug. Dieser Ort kann sich freuen an dem, was da ist und im selben Moment beginnen, nach mehr zu greifen. Mehr Sicherheit, mehr für später, mehr für mich. Dann sitzen wir da und merken, wie dieser Gedanke immer wieder kommt. Noch das fertig machen, dann wird's ruhiger. Noch das Problem lösen, dann kann ich durchatmen. Noch ein bisschen mehr auf dem Konto und dann reicht es wirklich. Und ganz ehrlich, es fühlt sich oft total vernünftig an, aber es hört irgendwie nie auf. Und irgendwann frage ich mich, warum wird es eigentlich nie genug? Und warum findet dieser innere Zug immer wieder einen neuen Grund weiterzugehen? Warum ist da dieses Meer, selbst wenn da viel ist? Weißt du, welcher Ort das ist? Dein Herz. Mein Herz. Darum soll es gehen. Ola hat es angekündigt, wollen uns bis zum Sommer mit unserem Herzen beschäftigen und die Dinge, die unser Herz vielleicht immer wieder auch irgendwie einketten, es eng machen, verhindern, dass ja, es pulsiert und da Leben rauskommt, weil das Herz doch der Ort ist, an dem wie so unsichtbare Strömungen vieles von dem, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln, geprägt wird. Und da ist so viel Gutes und darüber freuen wir uns, aber meint, es legt unser Herz eben in Ketten. Und deswegen wollen wir uns mit Feinden des Herzens beschäftigen. Es werden 7, das hat keine große theologische Bedeutung, wenn hier einer das dann irgendwann mal rausfindet. Aber wir wollen das angucken. 7 Themen, die Feinde unseres Herzens sind, zerstörerische Emotionen, Herzenshaltung, die uns eben gefangen halten und vielleicht vergiften können. Und ich glaube, es ist wichtig, um das Thema so zu starten, vielleicht mit einem der zentralsten Ratschläge, die Gott in der Weisheitsliteratur der Bibel an uns weitergibt. Und viele werden diesen Vers kennen aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und deswegen wollen wir da nochmal angreifen, so diesen letzten Lauf im Schuljahr nehmen und einfach ein bisschen einsteigen. Die erste Kette, die ich rausgesucht habe, ist eine, die wir, glaube ich, viele von uns gut kennen. Es ist dieses Mehrwollen. Kennst du das? Brauchst nicht nicken, könnte peinlich sein. Dein Ehepartner neben dir weiß es vielleicht deine Freunde vielleicht auch, ob du es weißt. Gucken wir mal. Dieses noch ein bisschen mehr und dann. Ich habe diese Woche tatsächlich irgendwann mal endlich Zeit gefunden, nach, glaube ich, 4 Jahren jetzt, eine Ecke im Keller auszumisten. Habt ihr so Ecken? Ja, die beim Umzug haben alles reingestopft und dann war irgendwie immer irgendwas los und man ist nie dazu gekommen. Und ich habe diese Ecke ausgemistet und ich bin auf lauter Sachen gestoßen, wo ich mal dachte, wenn ich das hätte. Habt ihr so Sachen zu Hause? Oh, wenn ich das kaufe. Und jetzt, wir haben alle unsere Anfälligkeiten. Egal, ob es die Tupper-Party ist, Amazon Prime Days oder irgendwas dazwischen. Wir haben so Sachen, wo wir denken, okay, das brauche ich. Oh, das muss ich jetzt haben. Und dann lag da auf einmal nicht nur Zeug in meiner Ecke, da lagen Entscheidungen, Geld, das ich ausgegeben habe. Da lag dieser Gedanke von, man könnte es ja nochmal gebrauchen. Kennt ihr den? Und ich habe gemerkt, hey, ich muss jetzt hier Stunden investieren. Ich muss harte emotionale Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wem es leicht fällt, Sachen wegzuwerfen. Wir sind ja im Schwabenland. So. Man könnte es ja nochmal brauchen. So. Und ich habe gemerkt, ich habe mir diese Frage beim Aufräumen gestellt, wer besitzt hier eigentlich wen? Das Zeug mich und meine Gedanken und meine Emotionen und ich muss mich da jetzt durchkämpfen oder sind das meine Sachen und ich kann eigentlich machen, was ich will und es sollte mich nicht stören. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dieses Thema, wir werden es nachher auch betiteln, ist eins, das mir vielleicht näher ging, als mir bewusst war und mir vielleicht auch lieb war. Und ich habe darüber nachgedacht, jetzt die Baustelle unserer Kirche und zu Hause habe ich auch noch ein paar offene Baustellen. Wie oft habe ich die letzten Monate gedacht, ah, noch ein bisschen mehr Geld? Wäre schon gut. Dann könnte man das alles lösen. Ein bisschen mehr, das wäre schon gut. Ich habe mich daran erinnert, oder Gott hat mich daran erinnert. Ich hatte das Gefühl, er hat mich ein bisschen gepiekst. Nach dem Masterstudium, wie ging es mir? Hatte ich den Abschluss und dachte, ha, machen wir gleich weiter, Promotion. Natürlich, damit ich weiter lerne. Und ich habe mal einen Kurs gemacht und dann, na gut, lassen wir es. Ich bin bei meinem zweiten Motorrad in meiner Lebenszeit und das Gefühl beim ersten war genauso wie beim zweiten. Du freust dich riesig drauf, dann steht's da, du fährst die ersten paar Tage und denkst dir, eigentlich könnte ich auch ein schnelleres nehmen, oder? Ein bisschen größerer Motor, wäre jetzt schon auch cool. Und irgendwie wiederholt sich das und das finde ich ziemlich dumm. Und es ist so wenig rational, oder? Du sparst, du investierst, wir Männer, wir recherchieren ewig, manche Frau auch, ja, vergleichen, wir reden mit Freunden und dann kaufst du dir irgendwas und denkst jetzt und so gefühlt Tage später, jetzt kommt mir das nächste Beispiel, ich weiß noch die Happy Meals früher, kennt ihr die Happy Meals? Wie wir gequengelt haben bei Maggis, dieses Happy Meal zu kriegen und schon im Auto war das Spielzeug irgendwo im Fußraum und es hat niemand mehr interessiert. Halbe Stunde vorher, das ganze Leben hing davon ab. Und wir merken, das ist wenig rational und doch sind diese Herzensregungen da, die unser Denken, die unser Handeln einengen, die uns zu Dingen treiben, ja, Impulsivkäufe oder was immer es dann ist, die das Besitzer-Besitz-Verhältnis irgendwie dreht, die uns zeigen, irgendwie, es ist nie genug. Und ich musste an Paulus denken, der den Christen in Rom damals im ersten Jahrhundert geschrieben hat, ein großartiger Theologe. Und manchmal haben wir von Paulus so dieses überhöhte Bild, dieser Superapostel und der hat es voll drauf gehabt. Und er schreibt das, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und wieder, wir können nachher ein Seelsorgegespräch führen, du musst nicht nicken, du musst hier gar keine Gesichtsregung, aber kennst du das? Du läufst durch dein Leben und beobachtest dich dabei, wie du Dinge tust, die du bei klarem Verstand vielleicht nie getan hättest. Oder du gehst aus Gesprächen raus und denkst dir, warum habe ich sowas jetzt gesagt? Du ziehst deine Kinder und am Abend sitzt du da und denkst dir, sag mal, passiert mir natürlich nicht, aber ihr kennt es vielleicht. Ich habe 4, mir passiert das andauernd. Und dann geht es weiter. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt und obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, und da sind wir uns so alle einig, oder? Oft fehlt es nicht am Wollen, bringe ich es nicht zustande. Es ging dir schon als Schüler so, du wolltest lernen und dann war der Tag vorbei. Es ging dir als Student so, du wolltest studieren und dann war das Zimmer geputzt. Ja, ihr lacht. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich bringe es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und wir merken in unserer aufgeklärten, kopflastigen Gesellschaft, da gibt es etwas in uns, das das manchmal einfach überschreibt. Da kannst du deine To-Do-Listen machen, deine Neujahrsvorsätze, 7 Schritte, ja, zum besseren, was auch immer, zu Hause, Garten, Mensch, Beruf. Und dann kommt dir dieses kleine Ding dagegen, das irgendwie dich in eine andere Richtung bringt. Und in diesem Raum entstehen schwierige Sachen. Und heute möchte ich mit euch über dieses wunderschöne alte Wort von Habgier reden. Oh, wer denkt an die 7 Todsünden? Da ist sofort dabei. Ja, ich habe es nachgeguckt. Der Wüstenmönch Eugarius Ponticus hat die 7 Todsünden mal zusammengeschrieben im 4. Jahrhundert. Vielleicht kommt ja auch Dagobert in den Kopf, oder? Bei Habgier. Jede Münze, jeder Taler zählt und ja, keiner raus. Und ganz schnell sind wir so in den Extremen. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Weil du findest immer jemanden, der habgieriger ist wie du, oder? Aber heute geht es um dich und um mich. Schauen wir genauer hin. Habgier ist nicht einfach viel haben wollen, sondern Habgier ist mehr brauchen, um ruhig zu sein. Mehr brauchen, um ruhig zu sein. Und ich glaube, wir haben das alle schon mal gemacht. Wir haben alle schon mal was gekauft, weil wir dachten, wir brauchen es, damit unser Herz Ruhe findet, damit unsere Seele endlich die Schnauze hält und wir durchatmen können. Und wir eine Lösung haben für das Chaos in unserer Tupper-Schublade, in unserer Werkstatt. Ja, Männer, wie viele Sachen haben wir schon gekauft, damit die Werkstatt endlich wieder in Ordnung ist. Und dann haben wir noch 5 Werkzeuge mitgenommen und die haben dann wieder nirgendwo hingepasst und dann mussten wir wieder und wieder. Ja. So ist meine Werkstatt entstanden vielleicht. Und die Realisierung, die wir vielleicht machen müssen, ist, ich denke, oder Sätze, die da so kommen können, ist, ich denke ständig an Sicherheit. Wie oft denkst du an Sicherheit? Für dich, deine Kinder, dein Haus, dein Job. Vielleicht vergleichst du dich mit anderen und denkst, ja, ich brauche mehr, weil der hat mehr. Wir hatten einmal so ein Wettrennen in der Tiefgarage unseres Mehrfamilienhauses. Der erste hat ein neues Auto gekauft und ihr glaubt nicht, innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, hatten alle außer wir. Wir hatten immer noch unseren alten Golf. Aber alle anderen hatten neue Autos. Da denkst du, sag mal, das ist doch nicht mehr rational. Ihr hattet geilere Autos wie ich und jetzt habt ihr halt noch geilere Autos wie ich. Aber die anderen, die einen sind gefahren und die fahren auch. Aber irgendwas in den Menschen, die da mit uns gewohnt haben. Ich habe Mühe zu teilen. Ich bin unzufrieden, obwohl genug da ist. So geht es mir tatsächlich oft. Ich denke, eigentlich geht es mir gut. Ich habe so viel. Aber trotzdem. Ich habe viel, aber es fühlt sich nie nach genug an. Kennen wir. Und es ist nicht immer spektakulär, dass sich diese Begierde Bahn bricht. Ja, keiner von uns steht auf und denkt, heute bin ich habgierig. Ja, oder wir sind in irgendwelchen Situationen und merken, oh, da schlägt die Habgier aber zu, jetzt sind wir achtsam und machen was dagegen. Sondern es sind so kleine Entscheidungen. Ich versuche noch ein bisschen mehr für mich rauszuholen. Ja, wir haben viel mit Handwerkern zu tun, da laufen manchmal Sachen unter der Hand. Also wir versuchen es hart zu verhindern. Aber du merkst ja, Leute wollen ihren Vorteil ein bisschen, die wollen mehr. Wo ich weiß, es ist nicht ganz sauber. Das fühlt sich wie ein Vorteil an. Und es ist ja nie böse. Also, es ist ja nie das Böse, das ist ja nicht pure Bösheit, die Menschen dazu antreibt, die uns dazu antreibt. Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, wir sind von Grund auf nicht einfach nur böse und wollen halt egoistisch durchs Leben laufen. Und trotzdem ist es da, dieses leise, ich will mehr behalten, ich will mir mehr sichern. Da merken wir, es ist nicht nur Verhalten, es ist Herz. Die Werbung greift oft genau da an. Besser, schöner, für uns Männer reicht ganz oft, neuer. Es kann nicht viel mehr, aber es ist neu. Brauchen wir jetzt. Und Gottes Wort, wenn wir da reingucken zu diesem Thema, ist, dass Habgier tiefer geht. Dass dieses Streben, was wir auch im Westen gefühlt oder in unserem Land zumindest ja kommerzialisiert haben und ganz viel funktioniert damit, du brauchst halt das Neue, du musst das Neue erlebt haben und du brauchst noch mehr und ja, da gibt es noch Schritte auf der Karriereleiter, ja, und mach doch und mehr, mehr, mehr. Gottes Wort sagt, es ist nicht harmlos. Wir differenzieren es kurz zum Neid. Neid ist, ich will das, was du hast, was andere haben. Da finden wir ganz klare Ansagen in den 10 Geboten. Ja, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Habgier ist ein bisschen noch eine Stufe vielleicht tiefer. Weil Habgier braucht nicht mal andere Menschen. Ich muss nicht mal sehen, was du hast, um habgierig zu sein. Ich brauche nur mich. Und denke, ja, der Arno bräuchte jetzt aber mehr. Ich brauche noch mehr, um Ruhe zu geben. Ich brauche noch den nächsten Urlaub, das größere Motorrad, mehr Geld für den Bau. Ich brauche das. Ob ihr das braucht, ist erstmal egal. Unaufhörlich mehr zu wollen, maßlos zu sein, das ist Habgier. Und wenn man in Gottes Wort guckt, das Neue Testament, es rückt es in die Nähe von Götzendienst. Habgier ist nicht nur was uns halt beschäftigt als Gesellschaft oder so und wo andere Geld mitverdienen, dass du nie genug kriegen kannst. Sondern aus Gottes Perspektive ist es Götzendienst. Warum? Weil es etwas ersetzt. Habgier ist ein Vertrauensproblem und kein Besitzproblem. Habgier ist ein Vertrauensproblem. Es ist nicht ein moralisches Versäumnis, sondern es ist die fundamentale Entscheidung, bewusst oder unbewusst, ich vertraue etwas anderem als dem Gott, dem ich eigentlich zugesagt habe. Und wir haben es vorhin gesungen, habt ihr das gemerkt? Ja, ich vertraue dir völlig oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zeile ging. Ja, aber ich brauche mehr, damit ich Ruhe finde. Wir merken, Habgier ist eine andere Ebene. Es ist kein Besitzproblem, es ist ein Vertrauensproblem. Und wer habgierig ist, hat einen Gott, eine andere Quelle, auf die er vertraut. Dann ist es der Besitz, seine Sicherheit, sein Vermögen. So, meine Folien sind abgestürzt. Ich probiere mal kurz, ob ich sie hinkriege. Ansonsten, Benni, darfst du. Klappt nicht, dann darfst du klicken. Herr, ich tue Buße. Wer zahlt? Mein iPhone ist immer voll. Na gut, lassen wir es. Also, es ist ein Vertrauensproblem, es geht tiefer und deswegen ist es aus Gottes Perspektive eigentlich eine der Grunddynamiken des menschlichen Herzens. Wir rebellieren gegen ihn als den ultimativen souveränen Herrscher. So, ich will Gott nicht vertrauen, ich würde gern meinem Geld vertrauen, wenn meine Altersvorsorge. Kennt ihr das größte Stichwort gefühlt in der Vermögensbildung in unserem Land heißt Rentenlücke. Ja, du musst was tun, du brauchst mehr. Und mancher kriegt Panik, jetzt gibt es ja im Januar wieder ein neues System, wie wir diese Rentenlücke vielleicht ein bisschen stopfen können. Und Gottes, wenn wir nach Gott nachfolgen wollen, dann müssen wir eigentlich das Gegenteil machen. Und Jesus beschreibt so ein Herz in Lukas 12, eins, das freigemacht hat. Die Situation ist, da kommen Männer zu ihm, die haben geerbt. Ja, alle, die schon mal geerbt haben, wo es nicht so gut lief, sind jetzt ein bisschen angespannt. Und genauso lief es, haben sich gestritten, dann sind sie zu Jesus und haben gesagt, du musst es klären. Und Jesus macht was Überraschendes, er klärt nicht den Streit, durfte er in der Kultur auch gar nicht, es war gar nicht sein Job, sondern er spricht das Herz an. Wenn wir in Lukas 12, Vers 15 gucken, da heißt es, dann wandte er sich an alle, die das mitgekriegt haben und da standen und zuhören und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und irgendwo wissen wir das so ein bisschen, aber wir haben halt trotzdem gerne viel, gell? Und dann erzählt er eine Geschichte, ein Gleichnis. Das Gleichnis vom reichen Narren heißt es bei Luther. Ich habe trotzdem mal eine andere Übersetzung gewählt. Lukas 12, ab Vers 16. Jesus erzählt den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Das ist immer ein schönes Problem, oder? Wer träumt davon? Okay, nee, wir machen nicht. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Ein Schelm, wer hier an die deutsche Rente denkt. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Luther schreibt, du Narr. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, und so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das Gleichnis vom reichen Narren. Den ersten Blick, ein erfolgreicher Mann. So, und dann, ja, er hat mehrere Felder, er hat eine reiche Ernte, er hat mehr als genug, er ist fleißig, er ist klug, er ist vorausschauend, er ist bereit zu investieren, größer zu denken, er findet Lösungen. Also eigentlich ist das so ein richtiger Schaffer, so ein Macher. Vielleicht so ein schwäbischer Firmeneigner, ja, weiß nicht, ist gut. Und bis Vers 18 ist alles okay. Nicht in den falschen Hals kriegen. Das Wort Gottes ist nicht gegen Besitz, es ist nicht dagegen, dass Menschen viel haben, dass Menschen ja, gut wirtschaften. Alles eher im Gegenteil. Und in Vers 18 fängt es an, kritisch zu werden. Da kommt der, oder bis Vers 18 ist gut und Vers 19 kommt der entscheidende Moment. Da sagt er, jetzt habe ich Luther rausgepackt und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Der Mann macht genau das, über das wir geredet haben. Er versucht, sein Innerstes zu beruhigen. Jetzt hast du ausgesorgt, jetzt ist endlich genug. Du hast es geschafft. Du Seele, die du mich vielleicht getrieben hast, all diese Felder zu kaufen, diese Ernten einzufahren, ja, und jetzt größere Scheunen zu bauen. Jetzt, wir haben es geschafft. Jetzt ist alles gut. Und genau da liegt das Problem. Ist euch aufgefallen, er redet nur mit sich selbst. Kein Gebet, kein Dank, kein Blick nach oben. Herr, danke für den Regen und die Sonne und dass meine Ernte überhaupt wachsen konnte. Danke, dass ich überhaupt gesund bin. Nix, er redet zu sich. Und dann sechsmal, ich habe es euch versucht zu markieren, sechsmal redet er für sich, von ich. Ich, 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 meine, wie so ein Kleinkind. Ja, ich, mir, Herr segne uns. Ja, genau. Er spricht von meinen Früchten, meiner Scheune, meinen Güten, meine Seele, als ob alles ihm gehört. Und wir merken, er hat ein volles Lager, aber ein leeres Herz. Und dann kommt Gott in dieser Geschichte, die Jesus erzählt und sagt, du nah. Eben nicht, weil er dumm ist. Nicht, weil er nicht ordentlich umgegangen ist mit den Möglichkeiten, die Gott ihm gegangen hat, überhaupt nicht. Nicht, weil er falsch gerechnet, nicht, weil er dumm ist, sondern weil er falsch gerechnet hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, sind wir Deutschen nicht ganz arg auch auf diesem Trip? Wir rechnen unser Leben in Vermögen, in Wohlstand, in Reichs bis zur Rente, bis zum Pflegeheim, durchs Pflegeheim durch. Und manchmal ist das so schnell alles, was wir sehen. Er dachte, er hat seine wirtschaftliche Zukunft abgesichert und damit auch sein Leben. Aber wie der leidende Hiob schon festgestellt hat, der gesagt hat, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Wir haben es ein bisschen schöner formuliert im Deutschen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Am Ende gehst du. Am Ende gehst du, so wie du gekommen bist und du musst das mit in die Rechnung mit einbeziehen. Alles Materielle, es bleibt hier. Und nochmal, das Problem ist nicht zu besitzen. Überhaupt nicht. Auch wenn du Apostelgeschichte liest, wie haben die sich finanziert? Ja, da waren Leute mit Grundstücken und Häusern und die haben eingeladen und verkauft und die haben zusammengelegt. Da waren Leute, die hatten Kohle. Wer hat Jesus und die 12 Männer durchgefüttert? Das waren keine Teenie-Jungs, ah, doch, vielleicht waren es sogar Teenie-Jungs. Wer ein Teenie-Junge zu Hause hat, der weiß, was die wegfuttern. Wer hat denn die finanziert? Ja, da waren reiche Frauen drumherum, die Gott in die Position gebracht hatte, mit ihrem Reichtum Jesus und die Jungs durchzufüttern, sie zu unterstützen. Das Problem ist nicht Besitz, sondern das Problem ist die falsche Sicherheit zu leben, als ob das, was mein Kontostand, mein Vermögenstand wiedergibt, als ob das alles wäre. Als ob dieses Leben alles wäre. Und Jesus sagt, so leben die, die nicht reich sind, in Gott. Bei ihm geht es um viel mehr. Da geht es um dieses Vertrauen und alles andere ist zweitrangig. Wenn wir es reduzieren müssten, dann vielleicht dieser, ja, manchmal Postkartenvers, der aber so essentiell ist aus Matthäus 6,33, wo Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige, alles, was wir zum Leben brauchen, dazugegeben. Aus Gottes Perspektive ist alles, was wir an Materiellem haben, all das, wo wir denken, das bräuchten wir noch, damit unsere Seele endlich Ruhe gibt, das kann er mit dem Fingerschnippen zur Verfügung stellen. Er kann seinen eigenen Amazon-Truck auf die Straße setzen und bei dir ausliefern lassen, was immer du gerade in diesem Moment brauchst. Und es gibt Geschichten, gell? Da liegen auf einmal Briefumschläge mit Geld im Briefkasten. Da kommt einer um die Ecke, der dir genau das schenkt, was du gerade brauchst und nicht leisten kann. Solche Geschichten von Gottes Versorgen gibt es zuhauf. Er kann das, aber warum sind wir darauf so aus? Weil aus seiner Perspektive geht es vor allen Dingen um Vertrauen. Vertrauen zu ihm, dass er zu seinem Versprechen steht und der Möglichkeit, dem eigenen Herzen diese Freiheit zu geben, nicht mehr nach dem ganzen Zeug rennen zu müssen. Freiheit zu haben, zu sagen, hey, Gott versorgt mich, egal wie es morgen aussieht. Gott versorgt mich, liebe Seele, egal was du gerade schreist, dass du schon wieder brauchst. Du brauchst nicht das neueste Handy, den großen Urlaub, die Terrassenerweiterung, sonst was. Du brauchst es nicht, um Ruhe zu finden. Du darfst es haben. Du darfst es auch genießen. Aber du brauchst es nicht, weil mein Herr und mein Gott, er wird mich versorgen. Und wir merken, es ist keine rationale Abwägung, sondern eine Herzenssache und die ist viel schwieriger. Habgier macht uns eng, innerlich und auch für andere. Mit habgierigen Menschen umgeben zu sein, ist eine Last. Da ist wenig Freude, da ist wenig Freiheit, da wird jeder Cent umgedreht. Und die Frage ist vielleicht, wie gehe ich denn dann gut damit um? Paulus wieder, er gibt seinem Schüler Timotheus einen Rat für die, die haben. Und ich weiß, wir fühlen uns alle nicht so, als ob wir haben. Aber im weltweiten Vergleich haben wir ziemlich, ziemlich viel. Uns geht es ziemlich gut. Also fühl dich bitte angesprochen. Paulus zu seinem Schüler. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Achtung! In reichem Maß. Und er möchte, dass wir daran Freude haben. Gott ist kein Knauserer, der hofft, dass du auch mit ein Glas Wasser am Tag und einer Brotkante irgendwie durchkommst und dann, das ist echte Nachfolge und quäl dich mal ein bisschen. Er möchte in reichem Maß geben und er möchte, dass wir Freude daran haben. Aber nicht, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen. Er mahne sie, Gutes zu tun. Da kommt die Lösung. Was kann man denn tun, damit man mit seinem Reichtum, mit seinem Besitz gut umgeht? Gutes tun. Freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn ihr Reichtum, ja, wir sollen reich in Gott sein, hat Jesus gesagt. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Das ist doch eine schöne Aussage, oder? Wenn wir so umgehen, dann haben wir eine sichere Kapitalanlage. Deine Aktien sind nicht sicher, dein Tagesgeldkonto auch nicht. Und ich verstehe jeden, der sagt, da sind irgendwelche Zahlen in irgendeinem Computer und ich habe lieber den Goldbarren unterm Kopfkissen, weil den habe ich wenigstens in der Hand. Aber am Ende ist die einzig wirklich sichere Kapitalanlage, reich zu sein in dem, was Gott vorbereitet hat. In der Beziehung zu ihm, ihm zu vertrauen, dass er dich versorgen wird, in den guten Zeiten und in den schwierigen. Und da, wo du hast, es zu genießen und zu teilen und fröhlich zu sein. Und da, wo du nicht hast und denkst, da bräuchte ich mehr, zu Gott zu kommen. Reichtum ist nicht das Problem, aber es ist ein schlechter Retter. Wir sollen Gutes tun, großzügig leben. Und so ist das auch die Lösung. Unser Bolzenschneider, Jochen, ich bringe ihn zurück, keine Angst. Da ist der. Du wolltest heute Morgen schon Kabel knappen auf der Baustelle, gell? Gegen unsere Habgier, die unser Herz manchmal so eng macht, ist Großzügigkeit, Gutes tun. Die Lösung, wie wir unser Herz befreien können. Wenn du merkst, da ist es eng, dann darfst du mit dem Bolzenschneider Gottes an dein Herz gehen und sagen, das lösen wir jetzt. Und ich werde das machen. Und die Frage ist, wie machen wir das konkret? Wir hatten in der Kleingruppe drüber gesprochen, diese Woche. Und ich musste mir eingestehen, dass ich dann doch häufiger, als mir lieb ist, solche Gedankengänge habe. Ganz besonders, ich habe es vorhin schon gesagt, entlang dieses Musters, ach, wenn ich das noch hätte, dann wäre doch gut. Dann wäre Ruhe. Und dann saß ich da konfrontiert, dachte, ach, ein schönes Thema, da kann man gut drüber predigen. Und irgendwann war ich mir nicht mehr sicher, ob ich für euch eine Predigt vorbereite oder ob Gott mein Herz durch die Mangel dreht. Und ich fragte mich, was mache ich denn damit? Ich will es doch anders. Ich will gar nicht so denken. Ich möchte Gott vertrauen. Und trotzdem besitzt mich mein Herz irgendwie ein Stück und mir geht es da wie Paulus. Und jetzt müssen wir aufpassen. Weil ganz oft sind wir dann an dem Punkt, dass wir sagen, okay, machen wir es wie in der Schule früher. Wir strengen uns einfach noch ein bisschen mehr an. Oder? Du merkst so, die Noten stürzen ab, dann strengst du dich halt noch ein bisschen mehr. Dann machst du noch ein bisschen mehr. Mehr Disziplin, mehr Vorsätze. Aber das tut nicht. Wir müssen eine neue Mitte finden, das Objekt unserer Begierde vielleicht wechseln. Die Habgier, sie versucht uns zu locken und wir merken, wir brauchen dann das Nächste und das Nächste und das Nächste. Also brauchen wir ein Fundament, das uns aufhört, damit zu reizen. Und das einzige Fundament, das uns da frei macht, die einzige Quelle ist Jesus selber. Er ist der Einzige, der kam und alles gegeben hat, damit du und ich Freiheit haben können. Dass wir verändert werden können. Er wurde komplett arm. Er ist aus dem Reichtum des Himmels als armseliges kleines Baby auf die Welt gekommen. Warum? Für dich, damit du mit ihm tauschen kannst. Und am Kreuz sehen wir das, dass Gott nichts zurückgehalten hat. Er ist nicht last minute, okay, soweit, ich habe euch ein gutes Beispiel gegeben, jetzt bin ich weg. Guckt halt, wie ihr klarkommt, strengt euch an. Sondern er geht durch dieses Kreuz, er stirbt dort, damit wir ein neues Leben leben können. Und egal, was du machst, und viele von uns haben das doch schon erlebt, egal ob Sport, Karriere, ganz klassisch Besitz, aber auch Macht, Freunde, irgendwelche Ideologien, es fängt immer irgendwie schön an und du investierst dich und es macht Spaß und dann mehr, 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 du fängst an, dich zu vergleichen und irgendwann hat das Zeug dich im Griff. Bei Jesus ist es andersrum. Machen wir es konkret. Was heißt das? Das Erste ist, sich das einzugestehen, zu erkennen. Ja, und vielleicht legt der Heilige Geist gerade bei dir hier oder da einen Punkt in dein Herz und sagt, ja, das meine ich bei dir. Und dann hinzustehen und in dieses grässliche Spiegelbild zu gucken und zu sagen, okay, Arno, du bist kein habgieriger Mensch, nein, nein, aber du hast habgierige Tendenzen. Und damit müssen wir jetzt klarkommen. Sich einzugestehen, okay, ich suche Sicherheit in Besitz, dann das zu bekennen. Hinzustehen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir nicht wirklich. Ich singe das ganz schnell. Ich will das auch. Vom tiefsten meines Herzens, ich will das. Aber ich erwische mich in meinem Alltag, dass ich es doch nicht tue. Dass ich doch denke, dass eine große Spende vielleicht hilfreicher wäre, wie dich nochmal zu bitten, dass du was tust. Und dann umkehren, konkret werden, was wir vorhin angeguckt haben. Dankbarkeit zu üben, bewusst zu geben, die Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Hey, dieses Leben ist nicht alles. Und dann das zu wiederholen und zu bekennen. Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte dich als Quelle meiner Sicherheit nehmen, meiner Versorgung. Gott, du bist meine Sicherheit. Und das so oft wie nötig. Wir hatten das in der Kleingruppe. Das ist manchmal so ein ätzend, langsamer, kleinteiliger Prozess. Und gleich haben wir Lobpreiszeit, dann kannst du aufstehen und den Start machen. Und vielleicht musst du das dein Leben lang machen. Und Gott wird dich nur Stück für Stück für Stück verändern. Wir hätten gerne so diesen Quickfix. Ein Gebet, alles gut. Aber Gott ist so kleinteilig an unserem Herzen. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Thema nach dem anderen. Eine Situation nach dem anderen. Dazu kommen. Mir macht der 2. Korinther 3, 18 immer Mut. Da heißt es, ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. So, Gott hat sich uns offenbart in Jesus Christus. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung, haltet euch fest, ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Es geht eben nicht darum, dass du es jetzt halt besser versuchst, sondern dass du dein Herz nimmst, ehrlich, mit all dem, was drin ist, und wir haben noch 6 Themen, wenn es heute nicht für dich war, wir erwischen eins, safe. Dann nimm dieses Herz und diese Gedanken und das, was du nicht willst und trotzdem tust und halt's Gott hin. Und sag, okay, ich lese in deinem Wort. Ich möchte offen sein für dein Reden. Vergib mir, veränder mich, hier bin ich. Und es geht eben nicht um ein Leistungschristsein und dass wir hier ja ein Museum der Heiligen werden, sondern wir sind ein Krankenhaus, wir kommen zusammen, wir nehmen unser dunkles, schwarzes, dreckiges Herz, Fluch der Karibik, egal, für alle Insider, und nehmen das und halten es Gott einfach hin und sagen, du musst mich verändern, ich kann es nicht. Ich kann mir im Dezember wieder Neujahrsvorsätze machen, die ich im Januar vergessen habe. Ich brauche, dass du mich veränderst. Ich möchte die Geschichten von dir lesen, ich möchte im Gebet zu dir kommen, ich möchte im Lobpreis mit meiner Kirche stehen. Wir wollen dich anbeten, dich anschauen und dann hoffen und beten und glauben wir, dass Gott uns verändert, Stück für Stück. So, von dem ein paar ehrliche Fragen zum Abschluss. Worauf setzt du deine Sicherheit wirklich? Was ist deine Sicherheit? Was lässt dich nachts gut schlafen, wenn der Tag anstrengend war? Die Fragen vielleicht groß sind. Was würde dir Angst machen zu verlieren? Das ist so eine schöne Frage in die andere Richtung. Mit was könntest du, wenn es wegfällt, nicht mehr leben? Was müsste weggenommen werden? Deine Bibel? Deine Gebetszeit? Ja, Stille. So geht es mir auch. Wo fällt es mir so schwer zu teilen? Wo habe ich vielleicht diese Gedanken von noch mehr und dann? Und ich lade dich ein, das ist jetzt nicht die happy, clappy, easy Predigt gewesen, das weiß ich. Aber das Ende ist gut. Nimm dein Herz und halt es ihm hin. Mehr musst du nicht machen. Wenn du morgen noch genauso habgierig bist, aber dein Herz hingehalten hast, Gottes Problem, dann komm wieder, halt es wieder hin. Du brauchst dich nicht schuldig fühlen. Es geht nicht darum, den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ihr dürft alle nicht habgierig sein. Es geht darum, hey, da wo das ist, nimm dein Herz und halt es ihm hin und lass dich verändern. Und für alle, die damit vielleicht ein bisschen kämpfen, ich habe einen knackigen Psalm noch gefunden aus Psalm 49, ein paar Verse. Sei nicht beunruhigt, wenn ein Mensch immer reicher und sein Haus immer prunkvoller wird. Denn nichts von allem kann er im Sterben mitnehmen. Nichts von seiner ganzen Pracht folgt ihm über die Schwelle des Todes. Zu Lebzeiten mag er sich selbst beglückwünschen und von anderen wird man ja sowieso gefeiert, wenn man das Leben zu genießen versteht. Er wird dennoch dorthin kommen, wo schon seine Vorfahren versammelt sind. Sie alle sehen nie mehr das Licht. Ja, ein Mensch im größten Prunk, der keine Einsicht hat, unterscheidet sich, haltet euch fest, politisch nicht mehr korrekt, unterscheidet sich am Ende nicht vom Vieh, dem irgendwann das Leben genommen wird. Die Frage ist nicht, wie viel du hast oder wie viel es noch bräuchte, damit deine Seele endlich Ruhe gibt, weil sie wird es nie tun. Sondern die Frage ist, wird dein Herz frei, indem du es Gott hinhältst? Das ist die Einladung. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du kannst und magst und in diese Lobpreiszeit gehen. Und wenn du einen Punkt hast, wo du gemerkt hast, da hat Gott heute gesprochen, dann halt's ihm einfach hin. Amen.